Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Sprachassistenten sind das Digital Device der Zukunft. Immer mehr Menschen sprechen zu Hause mit Maschinen. Die sehen wie Lautsprecher aus, können das Wetter vorhersagen, Musik auflegen, Nachrichten spielen, auch mal Unsinn reden. Kurz, sie sind uns freundlich gesinnte Helfer, die zurzeit noch meist auf die Namen Alexa oder Siri hören. Was auch heißt, sie sind Sprachassistentinnen. Und hier beginnt eines der Probleme, die wir heute in unserer Reihe zur Diversität besprechen wollen. Die Frage lautet: Verhindern Algorithmen Diversität, indem sie kulturelle oder rassistische Vorurteile reproduzieren, in Systeme implementieren und damit gar vervielfachen? Ist die künstliche Intelligenz also nur mit ganz viel menschlichen Schwächen zu haben? Expertin dafür ist Lorena Jaume-Palassy, Politikwissenschaftlerin in Berlin. Sie arbeitet zu den Themen Internet Governance, Datenschutz, Privatheit und Öffentlichkeit oder Diskriminierung und ist auch international viel gefragte Beraterin für diese Themen. Sie ist Mitgründerin von Algorithm Watch in Berlin und Initiatorin von The Ethical Tech Society, einer gemeinnützigen Organisation mit dem Ziel, Prozesse der Automatisierung und Digitalisierung zu betrachten und in Bezug auf ihre gesellschaftliche Relevanz hin einzuordnen. Das Interview haben wir vorher aufgezeichnet und als erstes habe ich Lorena Jaume-Palassy gefragt, wie wichtig ist das Thema Diversität oder Vielfalt innerhalb ihrer Arbeitsthemen für Sie?
Ja, sehr wichtig, denn im Endeffekt, wenn wir über solche Technologien wie zum Beispiel künstliche Intelligenz reden, reden wir über eine Technologie, die im Prinzip als eine Form von Infrastruktur Gesellschaften verändern kann. Durch künstliche Intelligenz, also im Prinzip muss man sagen, künstliche Intelligenz ist nichts anderes als eine Form von Automatisierung. Also es ist ein bisschen sophistizierter als die herkömmlichen Arten von Automatisierung, die wir bis dato kannten im kommerziellen Bereich. Automatisierung von Türen, von Rolltreppen und diese Form von Automatisierung basiert auf Standards. Und mit diesen Standards, was man macht im Prinzip, ist Schubladen bauen und in Schubladen einordnen. Und das bedeutet natürlich, dass man, wenn man Schubladen kreiert, dass man natürlich mit Stereotypen, mit bestimmten Annahmen arbeitet. Und das führt dazu des Öfteren, dass man ja mit falschen Kriterien diskriminiert. Denn am Endeffekt, was künstliche Intelligenz macht oder die Hauptaufgabe von künstlicher Intelligenz ist genau das, diskriminieren. Die Frage ist nur, ob die Kriterien, die dafür genutzt worden sind, legitim sind oder weniger.
Weil wir Menschen, wie sich herausstellt, denken ja ganz offensichtlich auch ständig in solchen Schubladen. Das ist uns noch nicht mal bewusst, passiert uns aber täglich, dass wir Vorurteile haben, die wir gar nicht erkennen. Unconscious Bias heißt das in der Fachsprache, unbewusste Voreingenommenheit und bedeutet, Frau Jaume-Palassy, was genau in Bezug auf unser Thema Diversität?
Das bedeutet Verschiedenes. Erstmal auf die Programmierungs- oder auf die Ebene der Kreation solcher Technologien bedeutet, dass man einfach mit bestimmten Prämissen und Vorurteile, unbewusste Vorurteile, die Technologie kreiert und man Annahmen über was Standard ist, über was die Mehrheiten ausmachen,
zum Beispiel?
Im Kopf hat. Zum Beispiel, man sieht das in auch prä-künstlich intelligenten Technologien, wie zum Beispiel die Seifenspender. Es hat eine Weile gedauert, bis man verstanden hat, dass diese automatische Seifenspender eigentlich ein Problem hatten, weil sie dunklere Menschen ausgeschlossen haben. Lange Zeit war das so, dass nur weiße Hände von diesen Seifenspender erkannt wurden und dann Seife gespendet haben. Menschen mit einem dunkleren Hauttypus mussten tatsächlich ein Stück Klopapier nehmen oder etwas, was weißer war, damit die Maschine erkennt, dass es darunter eine Hand ist.
Das heißt, die Diskriminierung ist einprogrammiert?
Ja. Und zwar, weil diese Technologie ursprünglich von einem Team von weißen Menschen entwickelt wurde. Und da hat man eine Infrarot-Standard-Technologie, also eine Licht, sozusagen Lichtstandard verwendet, dass er die Haut von weißen Menschen reflektiert. Man hat von Anfang an solche Technologien entwickelt, basierend klar auf das, was im Entwicklerteam vorhanden war. Und die Entwicklerteams sind bereits damals sehr einseitig und sehr homogen gewesen. Das waren primär Männer und primär kaukasische Männer. Das hat dazu geführt, dass es in den Teams, dadurch, dass es überhaupt nicht gedacht würde, dass diese Technologien nicht nur technische Systeme sind, sondern soziotechnische Systeme. Und dass man nicht nur ein technisches Know-how haben muss, sondern dass man auch darüber reflektieren muss als Entwickler oder als Team, das sowas entwickelt, darüber reflektieren muss, was das Sozio in Soziotechnische ist. Da hat man nicht drüber nachgedacht, dass es eine Technologie ist, das von vielen verschiedenen Arten von Menschen benutzt wird.
Um bei diesem Beispiel zu bleiben, ich habe gelesen, dass wenn heute Autos schon selbst fahren könnten, dass dann farbige Menschen auf den Straßen gefährlicher leben würden. Denn es handelt sich um das Gesichtserkennungsprogramm in diesen Maschinen, das noch nicht gut funktioniert.
Richtig. Also die Gesichtserkennungs-, die Bilderkennungsprogramme momentan sind extrem fehlerhaft. Ein sehr prominentes Beispiel wurde von Joy Bolamini vom MIT vor 2 Jahren thematisiert. Da hat sie nachgewiesen, dass große Unternehmen wie Amazon, wie IBM, wie Microsoft nicht eine gute Technologie entwickelt hatten, weil sie diese Technologie mit Daten trainiert hatten, die sehr einseitig waren. Sprich, die Entwicklerteams mussten sogenannte künstliche Intelligenztechnologien erstmal trainieren. Training bedeutet, dass man erstmal sich besondere Algorithmen aussucht und besondere Trainingsdaten aussucht. Und diese Trainingsdaten bestanden praktisch nur aus weißen Männern. Das heißt, dass diese Bilderkennungstechnologien am Anfang sehr schlecht daran waren, Frauen zu erkennen. Sie haben häufig Frauen als Männer verwechselt und noch gravierender, diese Technologien waren nicht in der Lage, bestimmte Hauttypen zu erkennen. Das heißt, es gab dunklere Menschen, die sich vor eine Kamera gestellt haben und die Kamera konnte überhaupt nicht erkennen, dass davor ein Mensch steht.
Um ein drittes Beispiel zu erwähnen und auf den Anfang zurückzukommen, die UNESCO hat Dialoge mit Sprachassistenten analysiert. Die heißen, wie ich vorher schon sagte, Siri, Alexa oder Cortana. Sie haben warme, weibliche Stimmen. Sie sind im Prinzip ideal dafür geeignet für das, was sie leisten sollen, nämlich Service in gewisser Hinsicht. Aber diese Computer haben zuletzt völlig inadäquat zum Beispiel auf Beschimpfungen reagiert. Also alles, was Menschen sozusagen mit Maschinen machen, um sie auszuprobieren. Das bedeutet, Benutzer von Sprachsystemen lernen möglicherweise, dass Frauen unterwürfige oder widerspruchslose Wesen sind und dahingehende Vorurteile werden verstärkt.
Genau, also das ist auch eins der weiteren Probleme, die wir bei der Entwicklung von solchen soziotechnischen Systemen haben. Man konzentriert sich auf das Technische und vergisst eben diesen sozialen Kontext, in dem diese Technologien implementiert werden müssen. Es hat einen anthropologischen Effekt mit den Menschen, wenn Technologien so programmiert sind, dass man nicht Bitte und Danke sagen muss, sondern Kommandos geben muss, als wäre es ein Hund. Oder noch sozusagen noch weniger als ein Hund. Also Kommandos, die nur mit einer bestimmten Sprache funktionieren und verstanden werden. Das heißt, diese Technologien haben das Problem, dass diese Höflichkeitsgebote, die in der Kommunikation in jeder Sprache erwartet werden, komplett ausgeschlossen. Man hat versucht, die Kommunikation möglichst effizient zu gestalten und dabei vergessen, dass Effizienz aber nicht bedeutet, dass Höflichkeitsformeln außen vor lässt, sondern dass das sogar ein Teil sein sollte des Konzepts Effizienz. Denn das Konzept Effizienz technisch wird bedeuten möglichst wenige Wörter, aber das Konzept effizient in der Sprache bedeutet, in der sozialen Sprache bedeutet eben was ganz anderes. Sprachökonomie in einer sozialen Welt hat mit klare Ansagen zu tun, aber nicht mit unhöflichen Ansagen. Und das ist nur eins der Probleme, diese Technologien. Gerade Sprachassistenten sind sehr gut darin, auch zum Beispiel die Sprache so zu standardisieren, dass Dialekte nicht verstanden werden, weil sie einfach in der Datenbank nicht mit berücksichtigt würden. Es gibt etliche Beispiele, zum Beispiel in England wurde es mehrfach moniert, dass Siri zum Beispiel der walisische oder der schottische Akzent nicht versteht. dass man gezwungen ist, auf sozusagen das konventionelle, klassische Britisch-Englisch, das offizielle Oxford-Englisch sozusagen, zu sprechen, wenn ein Mann vom Assistent auch verstanden werden muss.
Ich möchte sozusagen als Einschub, Frau Jaume-Palassy, einen Vorbehalt erwähnen, der inzwischen auch immer vorgetragen wird, wenn es um Diversität oder um Gleichberechtigung geht, dass nämlich uns diese Rede auch irgendwie festnagelt auf die Geschlechtlichkeit. Also eine Kategorie, die emanzipative Strömungen gerade überwinden wollten, ebenso wie zum Beispiel die Kategorie Hautfarbe. Wie bewerten Sie dieses Problem?
Nun gut, diese Technologie, also Automatisierung, ist eine Technologie, das Standardisierung impliziert. Das heißt, wenn man etwas automatisieren will, muss man unmittelbar Standards bauen. Standards, wie Foucault einst sagte, bringen mit sich eine Form von Gewalt. Standards sind immer ein Ausdruck von Mehrheiten. Und das bedeutet, dass auch wenn man sehr viele verschiedene Standards für verschiedene Gruppen und Kategorien baut, immer ein Stück weit dann eine Form von Gewalt Minderheiten zwischen den Kategorien antut. Und das lässt sich kaum vermeiden mit so einer Technologie, genau auf dieselbe Art und Weise, wie es in Demokratien durch Bürokratisierungsverfahren immer wieder diese Probleme auch entstehen, dadurch, dass man bestimmte Formulare, bestimmte Standards hat und es immer wieder Menschen gibt, die dazwischen geraten, zwischen den Kategorien. Und es ist Aufgabe sowohl von Demokratien, aber auch gerade in der Entwicklung von solchen Technologien, ständig darüber nachzudenken, wie man sowas kompensieren kann, wie man die Kategorie, das, was dazwischen ist, abbildet und inklusiv einbindet. Und das ist keine leichte Aufgabe. Und das ist im Übrigen auch eine ständige Aufgabe, denn die soziale Profile in Gesellschaften sind in ständigen Bewegungen. Sie verändern sich immer im Laufe der Zeit. Das heißt, da kann man nicht konkludent Kategorien oder Standards für immer entwickeln.
Ist dieses Problem vergleichbar mit dem, was wir aus der Medizin von vor 30 Jahren kennen, dass nämlich Frauen teilweise deshalb falsch behandelt werden, weil die Medikamententests ausschließlich mit Männern bestückt wurden? Das hat natürlich gute Gründe, also Frauen können schwanger werden und so weiter, ist aber möglicherweise am Ende dann doch ein Mangel.
Oh ja, also gut, die Frage der Standardisierung, die Frage der Inklusivität innerhalb der Standardisierung war immer ein Thema. Bloß es hat lange gedauert, bis Sozialwissenschaftler mehr und mehr diese Form von Standardisierung im Mittelpunkt oder im Fokus ihrer Forschungsfelder gerückt haben, weil man bis dato dachte, das ist ein technischen Sachverhalt, es ist neutral und das ist keineswegs neutral. Wir sehen das auch in anderen Bereichen. Also wenn man sich anschaut, die Test-Dummies, die für Autos standardisiert verwendet werden, sind Dummies, die ein Durchschnittsgewicht hatten, die der Durchschnitt eines Mannes entsprach und nicht der einer Frau. Das heißt, dass die Gürtel, die Sicherheitsgürtel, die entwickelt wurden, waren eher geeignet für den Körper und die Konstitution eines durchschnittlichen Mannes, aber nicht von der von einer Frau. Und das hat natürlich bei Unfällen ganz andere Konsequenzen für Frauen gehabt als für Männer. Und erst wesentlich später wurde mehr und mehr thematisiert, dass das natürlich nicht sein kann.
Und zum Beispiel auch der Sicherheitsgurt verstellbar gemacht. Aber kommen wir zurück zu den Algorithmen. Wenn man es jetzt ganz einfach sagen will, dann werden die programmiert von weißen Männern aus einer gebildeten Oberschicht und können sozusagen deswegen, auch wegen dieses Unconscious Bias, die Diversität nicht abbilden. Was ist das Problem? Die Entwicklerteams müssten diverser besetzt sein. Was hindert uns daran?
Verschiedene Sachen. Gut, erstmal muss man sehr viele Unterschiede machen zwischen das, was in den USA passiert und die Technologie, die in den USA entwickelt wird und dann nach Europa kommt und dann das, was innerhalb der Europäischen Union passiert. Das sind wir ein bisschen anders ausgestellt in puncto Technologieentwicklung. Wenn man sich die Entwicklerteams anschaut, was man sieht zum Beispiel in der Europäischen Union, ist, dass die meisten Unternehmen, die Technologie entwickeln, sind einfach kleine und mittlere Unternehmen. Das sind Unternehmen, die sich rein auf die Entwicklung von Algorithmen und Technologien fokussieren und die dann diese Programme großen Unternehmen, die sich digitalisieren und automatisieren wollen, verkaufen und bei denen implementieren. Das heißt, wir reden von Unternehmen, die relativ klein sind und die sich eigentlich noch nicht so richtig leisten können, eine Diversität im Team zu haben. Und da meine ich nicht nur mehr Frauen und mehr Menschen aus anderen Ethnizitäten und Kulturen, die das abbilden, was das Ökosystem, wo sie arbeiten werden, abbilden müssen, sondern auch interdisziplinär. Also wir reden hier über soziotechnische Systeme und da müssen wir davon ein bisschen wegkommen, zu glauben, dass das nur rein mathematische oder informatische Systeme sind, dass nur von Entwicklern oder Datenwissenschaftlern entwickelt werden müssen. Es braucht Soziologen, es braucht Ethnologen, die auch verstehen, wie die Interaktion Mensch-Maschine ist, denn der Bias, die in solchen algorithmischen Systemen entsteht, ist wesentlich komplexer als einfach der programmierte Bias in einem Algorithmus. Mhm. Es entsteht in verschiedenen Schritten. Erstmal eine Konzeption von einem Algorithmus oder eine Konzeption, wir wollen X automatisieren, also wir wollen einen bestimmten Prozess automatisieren, ist der erste Schritt, womit man eigentlich das ganze System ausrollt und wo es die ersten Fehler entstehen können. Schauen wir uns mal an, zum Beispiel Programme wie jetzt iBorder Control. Die Europäische Union hat entschieden, dass sie jetzt Menschen an der Grenze, die ein Visum beantragen wollen, erstmal vor einem KI, also so ein künstliche Intelligenz Videosystem stellen und dieses künstliche Intelligenzsystem beobachtet die Mimik der Personen und überprüft inwiefern die Gestikulation, die Blicke und die Körpersprache des Menschen wahrhaftige Aussagen produziert oder nicht.
Interessant.
Und das ist interessant.
So eine Art Lügendetektor.
Genau. Ja, das ist ein Polygraphentest für Migranten und ja, Visa-Anträge. Und allein basierend auf die Körpersprache von Menschen. Und dass das so nicht aufgeht, weil wir in der Wissenschaft wissen, dass Aussagen über Wahrhaftigkeit nicht monofaktoriell erklärt werden können. Es gibt gute Gründe, weswegen man an der Grenze vielleicht ein bisschen etwas mehr schwitzt und nervös ist. Und das muss nicht lügend sein, sondern muss allein die Situation kann das hervorrufen, insbesondere wenn man alt ist oder Frau und vor einer Gruppe von Männern steht und aus einer anderen Kultur kommt. Und eben sind subjektive Bewertungen, die man versucht, durch Standards irgendwie objektiv zu machen. Aber es gibt viele andere Daten, womit man eher die Plausibilität von einer Aussage überprüfen konnte, wie Finanzdaten oder Flugdaten und Bewegungsdaten. Allein diese Konzeption zu glauben, dass man eigentlich durch Körpersprache Wahrheit überprüfen kann, ist hochst fragwürdig. Und das hat nicht mit der Technologie an sich zu tun. Aber es ist der erste Schritt in eine Kette von Entscheidungen, wodurch eine Technologie programmiert wird, die an sich allein von der Konzeption her zu Diskriminierung prädestiniert ist.
Das ist sozusagen der erste Schritt, das Ausrollen des Settings. Dann geht es ja weiter in der Anwendung. Als ein sehr frühes Beispiel von Falschbewertung wurde immer die Bewertung eines Stadtviertels als Kriterium für Kreditwürdigkeit seiner Bewohner genannt. Ein anderes Beispiel, sehr prominent geworden in letzter Zeit, spielt in den USA. Und da ging es um die Rückfallquote von Straftätern.
Richtig, der Fall Compass, so hieß die Technologie, womit Richter versucht haben zu verstehen, wenn Insassen versucht haben, auf Bewährung freizukommen oder einen Antrag gestellt haben, um auf Bewährung freizukommen, haben sich Richter diese Technologie bedient, um die Wahrscheinlichkeit des Rückfalls zu kalkulieren und einzuschätzen und dann zu gucken, inwiefern sie dann Bewährung gewähren oder nicht. Und damals in der Debatte haben sich primär alle Forscher, Aktivisten, Wissenschaftler überhaupt mit dem inhärenten Bias in diesem Programmierung beschäftigt und haben darüber diskutiert, inwiefern man etwas kreieren kann, das verschiedene Gerechtigkeitsannahmen genügt. Aber nur eine einzelne Wissenschaftlerin hat sich damit beschäftigt und befasst, wie Richter eigentlich damit mit dieser Technologie umgehen. Und im Endeffekt kommt es darauf an. Also der Bias, das insgesamt von der Nutzung von so einer Technologie entsteht, basiert nicht nur auf dieser mathematischen Programmierung, sondern eben auch aus dem Interpretationen, dass Richter aus dieser Technologie machen, aus den Faktoren, die dazu führen, dass ein Richter solche Technologien eine hohe Autorität zugesteht oder eben nicht.
Und genau deshalb gibt es immer wieder die Forderung nach mehr Moral in der künstlichen Intelligenz und es gibt zunehmend auch entsprechende Einrichtungen. Die TU München baut ein Ethikinstitut für KI auf. Die Deutsche Telekom hat sich ethische Leitlinien gegeben. Die IBM hat eine Datenbank mit Fotos erstellt, die sehr wohl Diversität abbilden soll. Und die EU-Kommission hat im April nach monatelanger Beratung mit Hilfe von Expertinnen Leitlinien für ethische KI festgelegt. Nur sind die nicht verbindlich und gelten sozusagen mal wieder als sehr industriefreundlich. Was konkret, Frau Jaume-Palassy, stellen Sie sich vor, das getan werden muss, um Diskriminierung aus den Algorithmen und der Technologie zu verbannen?
Dann glaube ich, musste man überhaupt mehr über das Konzept Diskriminierung reflektieren. Diskriminierung ist kein individualrechtliches Problem, ist ein Kollektivproblem. Man wird nicht persönlich diskriminiert, man wird deswegen diskriminiert, weil man zu einem Kollektiv zugeordnet wird. Und das ist etwas, das man selten mit Einzelfallrechte sozusagen, mit Individualrechte beklagen kann. Man muss erstmal immer verstehen, wie man im Verhältnis zu anderen Profilen diskriminiert worden ist. Und das kann man nur, wenn man einfach diese relationalen Vergleich machen kann. Das heißt, das kann man nur, wenn man dann mit einem architektonischen Blick an diese Technologie guckt. Und der Verbraucher kann das gar nicht. Und einzelne Nutzer können das gar nicht einschätzen. Da brauchen wir eine ganz andere Zugriff an die Ergebnisse solcher Art von Technologien. Das ist ja ein Punkt. Und da müssen wir tatsächlich uns weniger mit der Technologie und mehr mit dem Konzept Diskriminierung befassen. Denn bis dato haben wir Diskriminierung als ein Phänomen, das in ein paar wenige Bereiche vorhanden ist. Und Diskriminierung wird überall vorhanden sein, wo solche Technologien verwendet werden. Das wird im medizinischen Bereich, im Bildungsbereich, im beruflichen Bereich ja geben, aber auch in vielen anderen Sektoren des Gesellschaftlichen, wo es bis dato man nicht über Diskriminierung nachgedacht hat. Und im Endeffekt glaube ich, dass wir dafür dann weiter Denkungen auf rechtlicher Ebene brauchen, denn Ethik ersetzt nicht Recht. Das sind zwei verschiedene normativen Systeme und das eine kann das andere nicht ersetzen. Beide funktionieren parallel zueinander. Europa als Kontinent charakterisiert sich, wenn man so rechtspolitisch das sich anschaut, durch sehr sophistizierte Gesetze, die sich mit der Frage der Gleichheit befasst haben, während in den USA die Frage der Diskriminierung wesentlich mehr behandelt worden ist. Das heißt, da gibt es andere Rechtsinstrumente, die wirklich helfen im Bereich Diskriminierung. Da haben wir in Europa als Kontinent gewisse Hausaufgaben noch zu machen, da rechtlich weitere Instrumente zu entwickeln, die eben dieses Kollektivadressieren von Diskriminierung ermöglichen. Im Endeffekt, diese Technologie eskaliert und disruptiert in Gesellschaften gerade deswegen, weil es wie Infrastruktur funktioniert. Das macht das immer auf architektonischer Ebene und das müssen wir erst verstehen.
Ich möchte zum Schluss noch mal zu der positiven Seite der Medaille kommen, denn es ist ja auch bewiesen, dass zum Beispiel menschliche Personaler, muslimische oder farbige Bewerber oder solche mit Migrationshintergrund eher aussortieren und also diskriminieren. Es gibt in gewisser Hinsicht ein Versprechen der KI auf mehr Gerechtigkeit.
Oh ja, es gibt viele Muster der Diskriminierung, der menschlichen Diskriminierung, die sich dem Auge entziehen können oder die schwer zu beobachten sind. Mit solcher Art von Technologien können wir sehr wohl mehr und mehr über unsere eigene Diskriminierungsverhaltensweisen forschen und sie auch durch solche Technologie vor Augen geführt bekommen. Und natürlich, solche Technologien bieten auch die Chance an, auch mehr Zugang zu Anderssein anzubieten.
Zum Beispiel?
So, gerade die Leute im Dorf sind und davon abhängig sind, was es in der lokalen Bücherei gibt oder von der lokalen Kunstangebot abhängig sind und die im Endeffekt nicht das entsprechen, was sie wirklich mögen, können durch solche neue Technologien Zugang zu neue Nischen in der Kunst, in der Kultur, in der Literatur, aber auch in Wissensbereiche, die in ihrem lokalen Kontext einfach so nicht zugänglich sind. Und damit haben wir mehr Diversität, klar.
Lorena Jaume-Palassy war das, Politikwissenschaftlerin und Mitgründerin von Algorithm Watch in Berlin, über vorurteilsfreies Denken und Diversität von und in Algorithmen. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Im Anschluss hören Sie Kultur heute, und an dieser Stelle dankt für Ihr Interesse Karin Fischer.